Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas vom Standard und unser Zoologe und vor allem in Levi-Rennwochen unser Rentierexperte, der Tobias Ruf von Chiemgau 24 ist dabei. Servus Tobias.
So schaut's aus. Hallo Lukas, hallo an alle da draußen.
Ich muss sagen, es fühlt sich immer mehr an wie Winter. Wien wird einen Nebel nicht mehr los, kann ich dir sagen. Es ist einzige Nebelsuppen. Du hast deine Winterreifen frisch montiert am Auto. Also jetzt kann es wirklich losgehen. Was haben wir heute vor in dieser Folge?
Ja, montieren lassen. So viel muss ich in aller Bescheidenheit da ergänzen. Ja, das würde meine Kenntnisse übersteigen. Aber hey, Hundespaziergang jetzt mit Mütze und Handschuh. Also wir sind jetzt in Richtung Winter unterwegs. Aber ich glaube, ihr hört nicht zu wegen unserer Hundegeschichten, sondern wegen unserem geliebten alpinen Skisport. Vorab die Frage, bevor ich aufs Programm komme. Henrik Christoffersen hat zweimal in Levi gewonnen und somit ist er der Adoptivvater von zwei Rentieren. Wie heißen die?
Lars, so wie der Papa.
Ach, fantastisch. Der letztes Jahr in Gurgel die Klimakleber verwemst hat. Ja.
ich möchte hier gleich kurz anmerken, Marcel Hirscher gewinnt zum ersten Mal und nennt sein erstes Rentier in Levi Pferdl. Nach dem Papa, Ferdinand.
Hat er damals gemacht, oder was?
Ja. Und ich glaube sogar ein Jahr später gewinnt Christoffersen und nennt es sich Lars.
Nach seinem Vater.
Das fand ich ganz cool, ja.
Fantastisch.
Ja, super. Und das zweite, keine Ahnung.
Tränki oder Tränki.
Ah ja.
So, und das war 2019. Das war der letzte Herrenslalom. In Levi. Deswegen schauen wir natürlich auf das voraus, was jetzt am Wochenende ansteht. Also die Damen fahren am Samstag, die Herren am Sonntag. Wir werden heute schon unseren Fokus ein bisschen stärker dann auch auf die Herren legen, weil es eben der erste Levi-Slalom seit 5 Jahren ist. Und mit den Namen, den Rentieren, der Zoologe, da haben wir uns dann überlegt, wir picken uns mal 6 Athleten raus und wir beide, Lukas, tippen, wie diese Protagonisten ihr Rentier denn nennen könnten. Also, Levi steht heute definitiv auf dem Programm. Wir nutzen aber heute auch so ein bisschen, weil eine Vorschau, erster Slalom der Saison, ist natürlich immer so ein bisschen, ja, finde ich immer schwer einzuschätzen, weil der Sommer doch wenig aussagekräftig ist, was das angeht. Deswegen nutzen wir auch die Zeit heute und sprechen einerseits über Andreas Sander gezielt. Ich war bei der Einkleidung des Deutschen Skiverbandes, das wisst ihr ja. Und da hat Andreas Sander zu uns gesprochen und das hat Spuren hinterlassen, weil es ihm echt nicht gut geht. Und ich habe da einen kleinen Einspieler mit dabei, wo er seine Situation erklärt. Und ja, habe ich so in der Form ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt jetzt in den vielen Jahren, die ich den alpinen Skisport und auch den Wintersport begleite. Und hat ein bisschen nachdenklich gemacht. Und genau, das ist der Teil, den ich so mitbringe, auch mit einem kleinen Blick auf das Speed-Team der deutschen Herren. Wenn wir Richtung Speed-Events gehen, machen wir das aber dann noch ausführlicher. Genau, und du warst ja beim Atomic Media Day und hast da auch eine Athletin gesprochen, die hier natürlich öfter mal vorkam, aber so im vollen Fokus stand sie hier auch nicht. Und dann nutzen wir doch die Gelegenheit und blicken da auch mal ein bisschen näher hinter die Kulissen. Mit wem hast du gesprochen?
Genau, mit Srinka Jutic, die wir hier ja schon öfter erwähnt haben. Und so wirkliche Insights haben wir noch nicht liefern können, habe ich mir gedacht. Sie hat jetzt 4 Podestplätze schon eingefahren in Slaloms. Aber ja, ich habe sie sprechen können und ein bisschen besser kennengelernt. Und ich habe auch einen Einspieler mitgenommen, eben vom Atomic Media Day. Da hört man jetzt dann auch gleich im Hintergrund, dass es da ein bisschen wurlt. Es tut sich ein bisschen was, deswegen nicht die perfekte Tonstudio-Qualität. Aber ich finde es ganz interessant. Hören wir gleich mal rein. Und zum Einstieg habe ich sie angesprochen auf ein Video, das sie auf Instagram geteilt hat, wo sie sich beim Parcourslaufen im Sommer gefilmt hat. Und ich finde es sehr sympathisch, weil es ist nicht das professionellste Parcours-Video, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe nicht so viele gesehen in meinem Leben bis jetzt. Aber sie hat es trotzdem gepostet und sie hat gemeint in der Caption, bitte seid lieb zu mir in den Comments. Go easy on me. Aber ich find's ganz sympathisch. Die kann gut über sich selber lachen. Und hör mal einfach gleich rein, was Srinka Jutic sagt.
Yeah, I mean, it's something that I do. And definitely needs improvement. But it's raw. I mean, it's also not so easy. And I think it's also cool that it's not too hard. And it doesn't have to be... I don't want to, like, show off and post some, like, really hard trainings.
Yeah.
Everyone does that. And I don't think it's so necessary.
Yeah.
I think you need also light training and some nice movements, and no one shows that so much.
The basics have to be right, so you can build on them. Yeah, absolutely.
It's not so science.
Yeah.
Like, it's
exactly. Yeah.
It's
yeah.
Pretty simple.
So you race with new skis now, with a new skiing brand. How does it work? You mentioned it before that you got approached. You were the one that was approached. How does it look like when one athlete switches ski brands? How long are you testing it until you decide to sign the contract?
Yeah. So in Saalbach, after the finals, everything ended, and then my manager, he comes to me and he said, do you think you will want to try Atomic? Because my contract with Rossignol just expired and he was about to renew it. And then at the time Atomic came to him, like, really kind of straightforward, that they want me and they want to, like, invest in me, and really that I, or at least that I just try, because they want to have some good feedback on the skis, because apparently they don't get so, like, good, you know, it's hard to get good ski testers. And then I talked about it, I thought about it, and I was very, like, just curious to try how it feels. Because of course there were some things that I wasn't so satisfied with before, and I thought I should just give it this opportunity to try to see where I am and what other brands are offering. And then I tried Atomic, and it was a long period of testing. Mm-hmm. I would say like almost like a month of. I mean, not constantly, but always. Mm-hmm. Like, we would go. It started in Reiterum, and then I tried there for like a lot of days. Then we would go to Meltel. Then I tried it again in Kronplatz. Like, it was really, really like really objective and persistent, and in the nitty gritty, all the details that we get it right. Mm-hmm. And I really liked how it feels. Like, I remember the first time I tried GSK, I was like, that's how I want a GSK to feel. Mm-hmm. You know, it was kind of what I always was looking for, this feeling, and now I got it. And it was great. I was like, I just can't go back, so sorry.
How amazing is it for them to approach you and say, if you want, you can ride with skis that Michaela is taking. I mean, it must be amazing for you. Yeah.
It's great, but it's also what was even more amazing to me was how, on the testing, even before they even thought that I would switch to Atomic, they didn't think that it would be possible, because, you know, I had a great season. Why would I want to change everything now? And they explained me everything, like how they make skis, what she uses, what models they have, and they were very open about it, and I could ask them questions, and I obviously had so many questions, and they answered all of them, and that was really refreshing to see and quite different. So then I got to try them, and of course her models were really good to me, like I liked them straight away.
Very good. Is it still true that you father is coaching you?
Yeah, exactly. He's still my coach. He's even here somewhere.
Ah, okay. Yeah. Maybe I say hi. How does he know how to coach a professional athlete?
He learned by growing up and with us, I guess. And okay. I mean, we were growing up with him more, but he was always an athlete, like his whole life. He was actually almost a professional football player, like junior. And he skied a little bit, but it was not so serious. Like, he didn't ski till fifth, But he really liked it, and then he wanted us to try it and to kind of raise us in the sports, because that's where he saw, I think, a big value in developing the kids. And the sport gives you so many good insights that are really valuable in life, and that was his go-to. So then we did skiing always, and from there it was always more serious, and he was always with us, with me and my other three siblings. Yeah, exactly. And from there it was kind of all pretty natural, and he was always my coach.
Mm-hmm. How is the role of your mom?
So my mom is a bit in the background, but she's so important to hold everything together, you know, like the anchor that holds everything. Because she would have to work in her 9-to-5 job, and she would work multiple jobs to help us, like, run a normal, you know, household, and that we can still ski. And she would really do so many sacrifices, and especially the hardest for her was being away from us so much when we were kids.
Staying home?
Mostly, yeah. So sometimes she would come with us, but that was not the case most times.
Is she coming with now more often?
She's coming more often.
Nice.
And it's nice that also I kind of get more often home in between races, so she's always there, cooks me something, and it's just
where are you living?
In Zagreb.
Ah, okay. Yeah. Okay, good. Yeah. Mm-hmm. And I mean, with Croatian skiing, the Kostelic family is, of course, well known. Are you in contact with them? Do you have any touching points with them?
Yeah, that's very nice, because we can really talk to them, rely on them. We're pretty close, and with Ivica Janica as well, like, I have her contact, like, we text here and there, and we even worked together before, also with Ante. He's in close contact with my dad, and that's nice, they always chat and stuff. Yeah.
Okay, very good. Yeah.
Yeah, I used to train with Ante, would train these two Kolega brothers.
Okay.
Then I would train quite often with them.
Mm-hmm. Okay, nice. And you have a small but very nice team with Leona Popovic.
Mm-hmm.
How close are you with her? Is it very close, or are you doing your own thing?
Yeah, so that's the thing. We do our own thing a little bit, because she's more focused on just slalom, and I do a GS and sometimes Super G. So we don't have, like, the same program so much, and we also train at different, like, physical training. We train differently because she doesn't live in Zagreb, you know. So, but when we come skiing together, we're training together, we cooperate, we got pretty close, and she cares for me and I care for her. We have a good, like, this team.
Sounds
cooperation.
Good, yeah.
And what's very nice with her is how competitive she is, also in trainings, so it's always like full push with her.
Okay, that's good.
Yeah.
Two more questions. One is, Croatia has a very rather small federation, of course. How do you organize trainings? How easy is it for you to find training partners so that you don't have to do it all by yourself?
Yeah, at the beginning that was the biggest, I think, issue. You know, when you just enter World Cup, you don't know really anyone yet, and you don't have so many connections. But our director of federation, and he really can set up a good training for us. He has a lot of connections.
Yes.
And now I'm so close with so many other skiers and, like, coaches, and so many of them are so friendly that they just allow us to train with them. And so I really often train with some other teams.
Okay, so it switches all the time.
Yeah, it switches all the time.
Okay, good. Nice. Last question is, what do people think about your sport, about alpine skiing, that is not true?
That's a good question. There's definitely things that they don't understand about our sport, I guess, because it's not so relatable anymore, unfortunately, to them. I think it got really advanced and expensive, and then so many people can't really afford it, unfortunately, so they maybe it's too distant for them, right?
Mm-hmm.
But what they got wrong, well, most of them just, at least in my country, still think that it's like just a sport, you train normally. They don't realize we don't have to train. They don't realize we travel so much that we are away from home more than 200 days a year. You know, that's kind of a bit abstract to them. They can't they don't understand this concept. Mm-hmm. They would maybe think that we can go to normal school and still do it and stuff like that. I would say from approach are a bit... I hope that will change. Maybe it's also on us, the athletes, that we have to work better to help to help them understand what we do and maybe share more this content behind the scenes with them that they can mm-hmm. see yeah, how true. This looks yeah. like. Yeah. So I guess it's also on us a little bit for that.
Mm-hmm. Very good. Thank you very much. Yeah. I'm looking forward to more parkour videos.
Yeah, thanks. I will work on my parkour form.
Thanks a lot for your time. Yeah.
Ja, ich finde Srinka Jutic, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, sehr viele rechnen schon bald mit einer Leistungsexplosion von ihr. Das ist schon mein Eindruck. Einerseits, ja, Atomic holt sich Jutic ins Team, habe dann noch mit dem Rennsportleiter Christian Höflin auch sprechen können. Der hat auch gemeint, Srinka Jutic, die hat einen recht ähnlichen Fahrstil zu Michaela Schifrin und das kann sehr hilfreich sein, weil sich die beide befruchten können. Auch beim Materialtesten kann das sehr hilfreich sein. Deswegen wollten sie sie auch unbedingt verpflichten. Grundsätzlich hat sie selbst auch im Einspieler gesagt, erfolgreiche Saison gehabt und trotzdem dann das Material zu wechseln war sicher überraschend. Aber ja, ich glaube, ich habe auch das Gefühl, es trauen ja sehr viele sehr Großes zu. Ist auch von Red Bull verpflichtet worden, ist da jetzt auch in dem Kader drin. Und sie hat eben erzählt, sie wird gern Slalom, Riesenslalom, aber auch Super-Gs fahren. Die ist dann schon recht breit aufgestellt, erst 20 Jahre alt, viermal aufs Podest gefahren. Und ja, ich rechne ein bisschen mit einer Breakout-Season von ihr in diesem Jahr. Mal schauen, aber... ich fand es recht spannend und sie hat mich überrascht, sie kann sehr gut sprechen, also sie kann sehr gut reden, sie gibt einem was, wenn man ihr Fragen stellt, fand ich sehr cool und super, sie auch einmal sprechen zu können und sie auch hier in diesem Podcast vielleicht ein bisschen besser vorzustellen. Ja, wir werden einen genauen Blick auf sie haben, ich werde einen genauen Blick auf sie haben, jetzt am Samstag schon beim Slalom und im Slalom, Tobias, werden wir den Andy Sander nicht sehen, aber auch nicht, ja. Willst du noch
bleiben
was
wir mal
sagen,
kurz ja? bei Srinka Lutic. Ich grätsch ungern dazwischen, aber wenn du sagst Breakout-Season, ich fand, die hat sie eigentlich im letzten Jahr schon gehabt. Also sie ist 20 Jahre alt. Ich sehe hier drei Podestplätze, die sie eingefahren hat. Also es ist so zum Jahreswechsel ist eigentlich der Breakout schon mehr oder weniger erfolgt. Also in dem Alter, bei der Konkurrenz, die wir im Damenslalom haben, sind das schon saugute Ergebnisse. Mhm. Also was fehlt, ist natürlich der Weltcup-Sieg, aber 20 Jahre aus so einer kleinen Skination, dass sie uns da die Podestplätze einfährt seit dem Jahreswechsel, das ist schon gut. Also hier steht im Endeffekt, sie fährt im Januar in Jasna auf Platz 4 im Riesen, auf Platz 2 im Slalom. Sie fährt dann zwei weitere Top Tens im Riesenslalom ein und zwei weitere Podestplätze im Slalom. Das ist in dem Alter, geht schon nah ran an Breakout Season, oder?
Cool. Du sagst es, sie ist erst 20 Jahre alt, also ja, hoffentlich bleibt es verletzungsfrei, dann ist da ja extrem viel noch möglich, glaube ich. Ja,
ja, genau. Und es schlägt so ein bisschen auch die Brücke zum DSV. Wie gesagt, ich war auf der Einkleidung. Andy Sander machen wir gleich. Aber ich habe mich dann mal so ein bisschen nach Emma Eicher erkundigt. Das war ja hier letztes Jahr auch Dauerthema bei uns im Podcast. Wo soll denn die Reise hingehen? Ja. Und jetzt ist mir einiges klar geworden. Weil Emma Eicher bringt ja ähnliche Voraussetzungen mit. Also ich habe dann auch so ein Beispiel Srinka Lutic genannt, wo man jetzt gezielt Slalom, Riesenslalom erstmal ins Visier nimmt, perspektivisch dann auch mehr, wie du es gerade gesagt hast. Aber bei ihr die Strategie fährt, dass sie in einer Disziplin wirklich Weltspitze ist. Das sind drei zweite Plätze im Slalom, ist Weltspitze. Müssen wir nicht drüber reden. In der anderen erweiterte Weltspitze, das sind Top-10-Ergebnisse im Riesenslalom. Und dass man darauf aufbauend ein bisschen mehr draus macht. Bei Emma Eicher sah jetzt die Geschichte leider anders aus. Die Ergebnisse waren nicht gut in der letzten Saison. Es waren 12 oder 13 Rennen, die sie nicht beendet hat. Das ist wahnsinnig viel. Sie ist aber auch fast alles gefahren. Dann habe ich gefragt, ja, wie geht denn das weiter? Also Emma selber sagt, ja, sie hat Lust, sie will alles fahren, sie hat Spaß dran, man will ein bisschen dosierender agieren wie im letzten Jahr, wo man ja Fahrt. Das hat man schon natürlich registriert, wenn wir zwei Kasperl das registrieren, tun dies natürlich erst recht, aber an der grundsätzlichen Linie ändert sich nichts. Und der Plan ist eindeutig. Die soll in absehbarer Zeit den Gesamtweltcup gewinnen. Und die Strategie dahinter ist, dass sie in allen vier Disziplinen fahren soll, um den Gesamtweltcup zu gewinnen. Jetzt habe ich dann aber auch echt nachgefragt, habe gesagt, ja Leute, ich verstehe euren Ansatz, es gäbe aber auch einen anderen Ansatz. Weil um den Gesamtweltcup zu gewinnen, musst du Rennen gewinnen. Und wenn du in jeder Disziplin in den Top 15 gut mitfährst, ist es aller Ehren wert. Gibt es nicht mehr so oft und ist natürlich eine riesige sportliche Leistung. Aber so gewinnst du keinen Gesamtweltcup. Und deswegen hatte ich halt auch nachgefragt, wäre es nicht eine Idee und ein Ansatz zu sagen, eher die Ljutic-Richtung einzuschlagen, wirklich auf was spezialisieren, auf was festlegen, darauf aufbauend, mit den Fähigkeiten, die sie hat, alles zu fahren. Dann hast du zwei Disziplinen, wo du aufs Stockerl fährst und gewinnst. Hast eine Disziplin, wo du um die Top 10, Top 15 bist und in der anderen um die Top 20. Jetzt mal rein überschlagen und hypothetisch. Haben sie schon natürlich auch verstanden und gesagt, naja, wir wollen die andere Richtung einschlagen. Fair enough, steht mir nicht zu, hier von Rosenheim vom Schreibtisch aus den Karriereplan von Emma Eicher zu gestalten. Mein Punkt aber war auch, das sind doch junge Athletinnen, die haben doch Bock zu gewinnen. Die wollen doch da auf dem Stockerl stehen. Oder nicht? Gib dir das den Push, gib dir auch dir das Selbstvertrauen, wenn du 10., 11., 12. wirst. Das ist doch ein anderes Selbstverständnis, wenn du mal so ein Ding gewinnst, auf dem Podium stehst. Da wird doch im Endeffekt das Selbstvertrauen auch für die anderen Disziplinen dann automatisch höher. Das war mein Gedankengang. Was sagst denn du dazu?
Ich bin froh, dass ich mir das nicht überlegen muss, wo ich eine Emma Eicher im Weltcup einsetze. Aber das haben wir, kommt mir so vor, in der Vergangenheit schon öfter gesehen, dass es diesen Aufbau gibt von wenigen Disziplinen und dann zusätzlich was dazunehmen. Die Emma Eicher ist es offenbar gewohnt, riesige Umfänge zu fahren. Und ja, natürlich, wenn sie jetzt wieder eine Saison hat, wo sie, hast du gesagt, ein Drittel der Rennen fast ausfällt, dann muss man sich was überlegen, ob dieser Ansatz gut ist. Die werden sich schon was überlegt haben und der wird das hoffentlich auch Spaß machen, diesen Ansatz zu verfolgen, alles zu fahren. Und ja. Wir werden es uns anschauen.
Das war halt mein Punkt. Macht's dir Spaß, immer Zwölfter zu werden? Oder willst du nicht mal irgendwann Erster werden? Zweiter werden? Na klar, ist das immer cooler, aber also ich stehe dem Ganzen weiter kritisch gegenüber. Hab das, glaube ich, so auch kommuniziert, aber wie gesagt, ist deren Entscheidung und
bitte. Ich habe jetzt letzte Woche Anna Veit getroffen beim Pressetermin. Die ist da von der Firma Kestle engagiert worden als Skitesterin unter anderem. Habe auch ein Interview geführt, könnt ihr beim Standard noch nachlesen auf der standard.at. Sie hat auch ein bisschen davon erzählt, dass es nicht so mehr vermisst oder das, was sie am wenigsten vermisst aus der Karriere ist, dieses Hetzen von einem Ort zum nächsten, ich habe da ein Rennen absolviert, jetzt geht's dorthin auf den Hang zum Training. Oh nein, am Weg merkt man, das Wetter passt nicht, man muss jetzt umplanen, wohin fahren wir jetzt, wo könnte man trainieren, wo passt das Wetter, was können wir dort genau trainieren? Und vielleicht ist es bei der Emma Eich auch so, dass sie mehr Bock hat auf diese Rennsituationen und sich sagt, ja, bevor ich da Training fahre, konzentriere ich mich, nehme diesen Tag her, äh, hab, habe ein Rennen wirklich diese Rennsituation und das gefällt mir mehr. Fahre dann auch nicht so riesige Umfänge, die ich vielleicht fahren würde an einem Trainingstag. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das noch so ein Punkt, der damit reinspielt. Ja.
Absolut. Wir werden sehen, werden es im Auge behalten. Ich bleibe skeptisch. Und ja, gehen wir rüber zu Andreas Sander. Du hast gesagt, in Slalom werden wir ihn nicht sehen. Ich zweifle daran, ob wir ihn überhaupt sehen in diesem Winter. Aber lassen wir ihn selbst zu Wort kommen. Das hat uns an diesem Medientag doch überrascht, die anwesenden Kollegen und mich, weil, ja, wir dachten, jetzt kommt so das sind so ganz normale Gespräche, oft wie ist das Sommer gelaufen, welche Lehren hast du aus der letzten Saison gezogen, gibt es irgendwelche Änderungen, Materialwechsel, sowas in die Richtung, was sind die Ziele und so weiter und so fort. Und dann, jetzt hören wir gleich auch die Einstiegsfrage, also ihr werdet jetzt auch fremde Stimmen hören, das sind die Kollegen, die eben auch vor Ort waren. Ich hoffe, für euch kein Problem. Ich weiß, dass viele uns da auch hören, dass ich euch da mit reinschneide. Aber ja, hören wir es uns an. Ist leider keine schöne Geschichte. Nehmt euch die Zeit, geht knapp 5 Minuten jetzt. Aber ja, lass mal Andreas Sander zu Wort kommen.
Andi, wie geht's? Wie ist die Form? Wie schaut's aus?
Nicht da und geht auch nicht gut. Ehrlicherweise habe ich doch jetzt lange zurückgehalten, also jetzt zum ersten Mal. Also wirklich. Stand jetzt habe ich medizinisch tatsächlich jetzt seit Montag nochmal offiziell eine Sportpause verordnet bekommen. Gesundheitlich ist einfach gar nichts. Ich habe noch gar nicht trainiert dieses Jahr. Ich habe es probiert mit leichtem Regenerationstraining, aber Energie vom Körper ist einfach nicht da. Seit sehr vielen viralen Infekten oder Infekten der letzten Jahre. Jetzt seit April ist es richtig schlecht und mittlerweile weiß man auch genauer, wo es herkommt. Dass die Mitochondrien einfach nicht da sind, zu schlecht sind, um Energie zu produzieren im Körper. Und tatsächlich jetzt so schlecht, dass ich wahrscheinlich auch hätte ja, schon früher rausnehmen müssen, nochmal vom Versuch. War alles medizinisch, also top, die Leute arbeiten im Hintergrund. Aber jetzt ist es medizinisch so definitiv nicht möglich, Sport zu treiben und auch nicht gut. Und jetzt muss ich schauen. Also es ist alles möglich, ob ich später in die Saison einsteige oder vielleicht diesen Winter auch gar nicht Skifahre. Ja, Saisonstart in Beaver Creek ist auf jeden Fall nicht möglich.
Das hat sich immer schlimmer geworden jetzt.
Ja, ein bisschen die letzten 2 Jahre auffällig gewesen, aber dann probiert man es ja halt doch nochmal als Sportler und will dagegen ankämpfen. Und jetzt hat man wirklich faktisch die Mitochondrien schon länger im Verdacht und auch schon untersucht gehabt. Und die brauchen einfach Zeit, dem hat man jetzt noch 3 Monate gegeben. Und der Zustand hat sich einfach nochmal deutlich verschlechtert und ist jetzt so schlecht, dass man mir wirklich jetzt Sportverbot erstmal erteilt hat, bis das System einfach besser ist. Und weil das ein Prozess über längere Zeit war, ist es jetzt auch leider nicht in einer Woche passiert. Auch nicht in 3, 4 Wochen wahrscheinlich. Wie gesagt, aber es kann auch schnell gehen, wenn ich medizinisch das Go habe, Gas zu geben, dann werde ich es machen. Dann werde ich alles dran setzen, schnellstmöglich in die Saison noch einzusteigen. Und wenn nicht, dann werde ich das auch akzeptieren, weil das ist wirklich eine Lage jetzt, wo diese Gesundheit wie immer eigentlich, aber wirklich höchste Priorität hat.
Und nicht trainieren? Was heißt nicht trainieren?
Ich darf keinen Sport machen. Nein, absolut gar nicht.
Also kein Laufen, kein Gewicht? Nein,
gar nichts. Ich gehe nur spazieren. Mehr ist nicht drin. Ich könnte mich für mehr ja, aufraffen, aber ist einfach nicht gut. Ich muss mich teilweise beim Spazierengehen hinsetzen, weil der Körper einfach so müde ist. Ich habe Konzentrationsprobleme, also wirklich viele Sachen. Und ich finde es auch wichtig, glaube ich, für viele, das zu wissen und einzuschätzen. Der Status ist nicht gut. Man denkt zwar immer, ja, es geht dann doch, aber ich muss einsehen und das merke ich. Es geht einfach nicht und ja, das akzeptiere ich jetzt und es wird auch bestimmt wieder besser.
Aber ist es für dich auch eine gewisse Erleichterung, jetzt auch eine Diagnose zu haben, zu wissen, wann es geht?
Ja, habe ich ja jetzt schon länger und wusste, dass es Zeit braucht. Aber jetzt so faktisch nochmal genau das zu spiegeln, was ich eigentlich schon längere spüre, ist einfach das, was wir immer gemacht haben, was ich machen sollte, was auch grundsätzlich gut ist in dem Fall. Aber da hätte es mir ein bisschen besser gehen müssen, nämlich die Bewegung. Das muss ich jetzt einsehen und das ist auch gut, das spüre ich. Also wenn ich 1, 2 Tage wirklich ganz, ganz locker mich bewegt habe, trainiert habe, dann war ich wieder 2, 3 Tage völlig K.O. Und jetzt genau schaue ich, dass ich den Alltag gut bewältige und mehr ist nicht drin. Und auch in dem Alltag muss ich mir tatsächlich viele Pausen einplanen und das ist auch medizinisch geraten. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin in guten Händen. Alle arbeiten jetzt super. Ich habe es akzeptiert und ich bin, wie gesagt, gut beraten in guten Händen. Und ich denke auch, dass es dann, wenn es wieder gut ist, auch richtig gut funktionieren wird.
Wie ist es so mental für dich? Weil ich glaube, im Gegensatz zu einer normalen Verletzung da weiß man ja ungefähr, wann man wieder zurückkommt. Das sind so und so viele Monate. Jetzt ist es, glaube ich, so ein bisschen so eine Reise auch ins Ungewisse. Wie gehst du damit mental um?
Jetzt mittlerweile ganz gut, auch wenn jetzt eigentlich die Diagnose ist, dass ich vielleicht auch gar nicht Wettkämpfe bestreiten kann dieses Jahr. Das ist eigentlich schlecht, aber gut, weil ich es akzeptiert habe. Das ist schon länger und zwischendrin ist es doch, muss ich sagen, was extrem hart. Also sogar die härteste Zeit, glaube ich, meines Lebens, auch wenn mich meine Familie da super unterstützt und abbringt. Aber das ist eine Sache, du denkst immer an Sportler im Wochenrhythmus, mal im 2-3-Wochen-Rhythmus, da kommen viele Sachen. Und dann nimmst du, jetzt nimmst du mal einen Monat raus, dann ist August und dann geht immer noch was. Dann fängst du wieder, wo es leicht etwas besser war, nur eine Woche, wo es schon mal in die richtige Richtung ging. Das ist aber das Sportlerdenken oder generell, glaube ich, von jedem. Ja, in 2 Wochen sieht es dann schon anders aus, wenn man eine leichte Verbesserung spürt. Aber ich glaube, Tiefpunkt habe ich überwunden. Optimistisch, ich bin natürlich in guten Händen, wir sind da am Arbeiten. Ich weiß auch, ich versuche es immer, ist immer leichter gesagt, alles positiv zu sehen. Und ich bin mir definitiv sicher und ich weiß auch schon, was am Ende, dass es positive Effekte haben wird. Die finde ich immer irgendwo. Es braucht nur manchmal ein bisschen länger, bis man die findet. Aber die habe ich mittlerweile schon gefunden und von dem her schaue ich positiv in die Zukunft. Und wenn es wieder geht, dann bin ich mir sicher, dass ich noch, wenn ich dieses Jahr ein paar erfolgreiche Jahre vor mir habe.
Das heißt, du kannst jetzt effektiv auch gar nichts machen. Du musst einfach warten, dass es besser wird.
Ich bin da medizinisch, wenn ich da versorgt, genau, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Kann man schon was machen, aber wie gesagt, erst wenn der Zustand besser ist, kann man wirklich diese Themen machen, die jetzt für den Zustand, für die Mitronen sehr, sehr positiv sind.
Wie hat das Team das Ganze so aufgenommen und bist du auch mit Teamkollegen auch im Austausch? Hast du dir vielleicht auch irgendwie externe Hilfe gesucht, um damit umzugehen?
Also mit dem Team natürlich freundschaftlich sind wir immer im Austausch, wir haben ja immer so Gruppen und wir hören uns auch so und alle haben sich gemeldet, wollten natürlich wissen. Ich hatte tatsächlich schon vor, wo es besser wurde, habe ich schon damit liebäugelt, dass es noch was mit wird mit Chile, dass ich wenigstens nachreisen kann. Das ist ja nichts geworden. Und so waren wir immer in Kontakt, klar, mit den Trainern wöchentlich und alle stehen hinter mir, das spüre ich und das gibt natürlich nochmal einen richtigen Push und von dem her haben wir natürlich privaten Kontakt. Wenn wir sich treffen, dann sprechen wir oder schreiben uns und ja.
Hat die Krankheit einen Namen oder ist das eine Krankheit oder?
Da bin ich medizinisch, nee, tatsächlich hat man auch noch keine direkt, es gibt Ursachen, die da muss ich noch ein bisschen warten, bis man die wirklich auf dem Tisch hat, noch, weil nochmal extra Tests werden müssen, dann kann man darüber, deswegen will ich darüber jetzt nichts nennen, es ist einfach eine mitochondriale Dysfunktion und da gibt es halt verschiedene Stufen und ich habe jetzt so, ja, nicht die schlimmste Stufe erreicht, aber eine sehr, sehr schlechte und mitochondriale Dysfunktion kann man, glaube ich, ist die Krankheit.
Als Folge von vielen? Nicht,
von, ja, wo der Körper einfach von Entzündungen im Körper, ja.
Jo, und danach waren wir alle ziemlich, welches Wort wähle ich jetzt am besten? Also ziemlich ratlos, so war so ein bisschen die Stimmung auch unter den Kollegen. Wir haben uns dann auch angeschaut und so gesagt, so wow, was war denn das jetzt gerade? Ich habe mit ihm dann, er ist dann auch noch mal, gut 20 Minuten später ist er auch noch mal, war er noch mal in der Nähe, dann habe ich ihn mir noch mal geschnappt und habe gefragt, mitochondriale Dysfunktion, was beschreibst du mir noch mal genau? Und er hat das dann auch noch mal, die Mitochondrien, das ist der Kraftwerk der Zellen. Und wenn der Kraftwerk der Zellen nicht funktioniert, funktioniert der Körper im Endeffekt nicht. Aber Lukas, ist schon krass, wenn er sagt, jetzt sind wir wieder beim Thema Hund, wir gehen ja regelmäßig auch mit dem Hund spazieren. Und wenn so ein Top-Athlet sagt, dass er das Maximale ist, was er tun kann, ist spazieren. Und dass er sich während des Spaziergangs hinsetzen muss, weil er platt ist. Das ist übel, ey.
Ich kann mir ja generell so eine Sportkarriere ganz selten nur wirklich gut vorstellen. Mich würde es ja voll stressen. Wenn ich dann merke, mein Körper macht nicht mit, dann stresse ich mich ja nur noch mehr. Na, der Körper, der muss funktionieren. Hey, es muss funktionieren, das ist mein Job. Ich muss weiter, ich muss fit sein. Es kommt jetzt der Winter. Jetzt trainieren gerade alle. Mich würde das so stressen und es muss irrsinnig schwierig sein. Er wirkt ja auf mich, als ob er da gewissermaßen schon ein gutes Auffangnetz hat, dass er sowas auch mental aufarbeiten kann. Aber ja, also... Na sicher, das, was du am wenigsten dir wünschst.
Und das war ja eben dieser Teufelskreis, dass die Geschichte jetzt nicht von heute auf morgen kam, sondern ein längerer Prozess ist und er immer wieder gesagt hat, es muss doch gehen. Dann ging es auch phasenweise wieder und dann ging es wieder überhaupt nicht. Und ja, das relativiert natürlich jetzt auch viel, was gerade die letzte Saison passiert ist. Habe ich ihn natürlich auch immer wieder hier scharf kritisiert, ihn und das gesamte deutsche Speed-Team, weil die Bilanz war am Ende des Tages indiskutabel. Also nicht einer im Saisonfinale mit dabei, bei so einem großen Team. Die sind ja zu siebten Mal da angetreten, mit Ergebnissen aus der Vergangenheit, die wirklich vielversprechend waren. Dann war keiner dabei. Das heißt, ihn muss ich da tatsächlich in der Kritik so ein bisschen rausnehmen. Und ja, hab ihn dann auch gefragt, hey, sag mal, machst du dir nicht auch Sorgen so um die Zukunft? Also jetzt abseits der Karriere im Leistungssport, weil es scheint ja noch viel, viel mehr dran zu hängen. Hey, wenn jemand Mitte 30 keinen normalen Spaziergang machen kann, da geht's dann irgendwann in andere Dimensionen. Und da kommt dann wieder der Leistungssportler durch und er sagt, na, so weit denke ich jetzt nicht. Es geht mir jetzt um meine Karriere. Ich will nicht, dass es so endet. Ich will wieder zurück. Und die Therapieansätze, also man ist jetzt ja schon einen Schritt weiter. Die Aufnahmen waren Ende Oktober, das noch zur Einordnung. Man ist jetzt offenbar schon einen Schritt weiter. Ich habe seitdem jetzt auch nichts mehr Aktuelles gehört, aber man war da schon eher zuversichtlich, eher auch, dass man jetzt deutlich weiter ist als im Frühjahr, wo die ganze Geschichte losgeht. Wohin der Weg dann führt, also dieses Jahr, diese Saison, schwierig, weiß ich nicht, würde mich total freuen, weil Andy Sander ist ein sehr, sehr bescheidener und wirklich sehr offener und einfach ein netter Mensch. Und jemanden dann so zu sehen, begegne ihm ja, war jetzt meine fünfte oder sechste Einkleidung. Man sieht sich ja dann jedes Jahr, ist wie so ein Klassentreffen und war immer angenehm, mit ihm zu sprechen und ihn da so zu sehen. Ah, hat schon ein bisschen wehgetan und ja, jetzt müssen wir abwarten. Aber ja, für euch da draußen sicher auch mal interessant zu sehen, dass ja auch solche Dinge im Leistungssport, das sind ja top trainierte Athleten, aber auch da kann es dann tatsächlich manchmal schwierige Wege einschlagen. Und ja, wünscht man ihm an dieser Stelle alles Gute, gute Besserung. Und ja, sowas schraubt jetzt natürlich auch die Erwartungen ans Speed-Team der Herren dann zurück. Da findet gerade ein totaler Umbruch statt. Also das erinnert mich an die Zeit, bevor dieses Team wieder richtig stark wurde. In dieser Zeit erinnere ich mich gerade, weil da waren die deutschen Herren im Speed mehr oder weniger nicht existent. Und boah, da tritt jetzt gerade so ein Generationswechsel auch ein bisschen ein. Simon Jocher, der in der letzten Saison ja am Anfang stürzt und dann natürlich erst Zeit braucht, reinzukommen. Auch der hatte jetzt in der Vorbereitung in Ushuaia in Argentinien Bandscheibenvorfall. Der steht jetzt seit ein paar Tagen, Gott sei Dank, wieder auf Ski, kann wieder trainieren, aber auch das wird Zeit brauchen. Und ja, Thomas Dresen ist zurückgetreten, Peppi Ferstl ist zurückgetreten, wisst ihr alles. Romet Baumann ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ja, da muss jetzt, findet jetzt Team intern natürlich auch eine große Dynamik statt. Und Simon Jocher hat mir auch gesagt, mit dem habe ich auch gesprochen, dass er jetzt auch mehr Verantwortung übernehmen will und sich dessen auch bewusst ist, dass es diese Änderung gibt. Und ja, schauen wir, wo die Reise hingeht. Sie wird aber vorerst ohne Andreas Sander stattfinden. Und das fand ich schon ein Gespräch, das mir lange in Erinnerung bleiben wird. Und das bei solchen Medienterminen hat man das eigentlich nicht oft.
Ja. Wenn wir jetzt wieder zum Renngeschehen kommen, zu dem kommenden Wochenende, da gibt es natürlich mit Lena Dürr und mit Linus Strasser zwei heiße Kandidaten. Hast du da noch irgendwelche Insights, vielleicht auch aus dem Einkleidungstag? Oder ich meine, die sind ja beide auch in Sölden gestartet, waren dort beide ganz gut unterwegs. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten?
Ja, also die großen News gibt es nicht, aber oft heißt es ja auch, keine News sind gute News. Also in dem Fall ist es so, beide gut durch den Sommer gekommen. Ich habe mit beiden auch gesprochen. bei diesem Termin eben und fühlen sich beide gut. Sie haben auch gesagt, ja, Sölden nehmen wir auch aus dem Grund mit, da wir 500 Punkte Fahrer in der letzten Saison waren und dann eben mit diesem Startplatz 31 ins Rennen gehen können. Also beide haben gesagt, hey, wenn wir da jenseits der 50 hätten starten müssen, hätten wir Sölden nicht gemacht. Also sie haben gesagt, hey, wir haben beide eine gute Position mit der Nummer 31 und sie haben es ja auch wirklich, Linus Strasser hat es gut gemacht, Lena Dörr hat es sehr gut gemacht und deswegen erwarte ich mir von Levi auch sehr, sehr viel. Also alles, was sie gesagt haben, klingt nur positiv, klingt nur gut. Im Deutschen Skiverband, das sind die zwei Aushängeschilder. Also da muss man auch nicht lange drüber reden. Linus Strasser war der einzige Sieger in der letzten Saison. Mit Lena Dörr hatten wir eine weitere Podestfahrerin. Ansonsten, Alex Schmid hat ja auch immer wieder mit Infekten zu kämpfen. Nicht so dramatisch wie bei Sander, aber auch da gibt es Phasen, die nicht gut waren. Kira Weidler hatte große Probleme, da redet man auch noch. Was heißt große? Sie hatte auch ihre Saison, mit der sie vor allen Dingen in der Abfahrt nicht so zufrieden war. Mit Emma Eicher haben wir auch drüber gesprochen. Ist nicht so gelaufen, wie erwartet. Da bleiben dann L und L, Double L, Lena und Linus. Und auf die setzt man entsprechend große Hoffnungen. Und das verstehe ich auch. Slalom muss die und wird wahrscheinlich die deutsche Disziplin sein, wo wir die größten Erfolge einfahren. Und ja, zu Lena, Levi liegt dir natürlich. Also die Bilanz war sehr gut in den letzten Jahren mit den Podien, die sie eingefahren hat. Und deswegen freut sie sich da natürlich sehr drauf. Sie freut sich auch, dass die Damen dann in Gurgel fahren. Also auch hier ist ja, früher hatten wir immer zweimal Levi-Damen. Mhm. Und dann ist es jetzt so nur einmal Levi. Sie wäre gern zweimal Levi gefahren, verständlicherweise. Ja. Aber in dem Fall ist es ein Kompromiss, eine Veränderung, dass es sagt, ja, okay, dann machen wir halt einmal Levi, einmal Gurgel. Und boah, da freut sie sich dann drauf. Und auf der anderen Seite habe Linus gleich gefragt, ob er denn ein Haustier hat. Hat er gesagt, nein. Er sagt, wie wäre denn, wenn man ein Haustier jetzt nicht im wörtlichen Sinne, aber wenn man ein Tier adoptieren könnte, so ein Rentier. Er sagt, ja, das könnte er sich schon vorstellen. Also da Selbstbewusstsein mangelt es da auch nicht bei beiden. Und deswegen, ja, ich freue mich, beide zu sehen. Also Sölden hat echt Lust auf mehr gemacht. Und genau, schauen wir uns das an. Team dahinter, wir kennen jetzt, wir nehmen auf am Dienstag um 12 Uhr. Ich kenne die Aufstellung noch nicht, wer alles mitfährt. Aber es wird sich natürlich sehr, sehr viel auf die zwei Top-Leute konzentrieren. Sebastian Holzmann war im Podcast She Happens zu Gast. Da hat er mal von Levi so ein bisschen erzählt, weil der Eindruck, Levi sei so ein bisschen immer ein bisschen leicht und alles gut, alles easy. Er hat aber gesagt, das täuscht total. Also flacher Anfang, flaches Ende, schön und gut. Aber dieser steile, ja, ja, dieser Mittelteil, hat er gesagt, der ist brutal. Und ja, das wird über die Bilder kaum transportiert und hat es aber total in sich. Und ja, mal freue mich mega drauf, endlich die Herren da mal wieder zu sehen. Weil ich die Levi-Rennen eigentlich total mag. Und ja, zweimal Damen war auch immer cool. Aber jetzt einmal Damen, einmal Herren, finde ich cool. Habe ich richtig Bock drauf. Und schauen wir mal, ob aus deutscher Sicht was geht. Gleich ein Podium in der zweiten Weltcup-Station. Das wäre natürlich sehr, sehr wichtig und wäre ein Brett. Wie sieht denn das Hype-Level aus Sicht der Österreicher aus?
Das Hype-Level ist Vater oder Vater nicht, der Hirscher. Nein, es ist noch
gar nicht. Er ist ja Holländer. Ja. Ich habe nach Österreich gefragt.
Ach so, Entschuldigung. Österreich hat er natürlich nichts mehr zu tun. Ja, ja. Er ist auch jedem wurscht in Österreich, kann ich dir sagen. Also der postet schon Fotos und Videos, wie er Slalom trainiert. Also der, für mich steht ja außer Zweifel, dass der fährt, aber es wird sicher wieder jetzt noch diese Woche Fragen geben, ob er wirklich fährt. Aber ja. Schauen wir. Und ja, bei den Österreichern, ja, Manuel Feller hat die Kugel gewonnen, zur Erinnerung, gell, im Slalom. Es geht darum, kann er das bestätigen? Er ist sehr froh, dass die Zeit mit den ganzen Ehrungen vorbei ist. Es war ihm schon zu viel. Vielleicht fährt er dieses Jahr ein bisschen weniger schnell, damit er nicht so oft geehrt wird. Nein, glaube ich nicht, dass das dann eine Rolle spielt. Ja, es war ja eigentlich schon ein bisschen, den Zweikampf hat es noch gegeben zwischen Strasser und Feller. War natürlich für uns zwei, für unseren Podcast ziemlich cool, dass sich die um die Kugel dann ein bisschen gematcht haben. Ja, Slalom ist natürlich die Disziplin, wo es so viele Kandidaten gibt, aber Manuel Feller gehört dazu. Ich rechne schon damit, dass der nach wie vor top in Form ist. Vielleicht ist Levi gar nicht so seins, eben mit diesen Flachstücken oben und unten. Ich glaube, der Mittelteil liegt ihm deutlich besser und auch in Gurgel wird es ihm dann mehr gefallen. Aber ja, er hat uns ja gezeigt, dass er auf vielen verschiedenen Hängen gut fahren kann. Nur in Kitzbühel hätte er gern noch, dass es auch einmal zusammenpasst. Das ist sein großer Traum eigentlich, dort mal zu gewinnen, den Slalom. Es wird mit Christian Hirschbühl ein Comeback geben im ÖSV. Nach ewig langer Leidenszeit, der hat sich den Knöchel gebrochen und ich glaube, jetzt waren es mehr als 1000 Tage, die er Rennpause gehabt hat. Er war im Fernsehen zu sehen bei Sport am Sonntag im ORF. Da hat man sein Sprunggelenk gesehen. Das ist schon, da hat man gesehen, dass der operiert worden ist. Das ist vernarbt und so weiter. Aber er sagt, er hat keine Schmerzen beim Skifahren. Okay, also der wird schon zu kämpfen haben damit, aber der ist zurück. Ja, bin gespannt, wie er sich da tut. Dann gibt es ja, bei den Frauen gibt es eine Debütantin, Katrin Stock, eine Salzburgerin, die werden wir dort dann zum ersten Mal sehen. Und Levi ist ja, ja, es ist schon ein bisschen speziell, da gibt es auch immer wieder mit höheren Startnummern doch das eine oder andere überraschende Ergebnis. Dafür sollte halt wahrscheinlich auch die Piste hart sein und eisig, was ich so gesehen habe, in diesem Jahr gar nicht so sehr der Fall. Es gab jetzt in den letzten zwei Wochen eigentlich schon irrsinnig viele Fotos auf Instagram auch von eben den Athletinnen und Athleten, die im hohen Norden trainieren. Glaube ich, war es auch schon mal eisiger, was ich so mitbekommen habe. Aber ja, so viel aus Österreich. Bei den Schweizern habe ich noch gesehen, Loic Méard ist nominiert worden quasi, aber es wird kurzfristig entschieden, ob er fahren kann. Der hat sich ja den Riss in der Hülle der Bandscheibe zwischen Wirbel L5 und S1 zugezogen, wie wir seit Sölden wissen oder kurz nach Sölden. Der ist noch immer am Kämpfen damit, dass er das in den Griff bekommt. Ja, genau. Für die Rennen in Levi. Ja, Tobias, magst du noch irgendwas sagen oder sollen wir ans Eingemachte gehen, was die Slaloms in Levi betrifft?
Ja, so auf Wendy Holdener bin ich schon auch gespannt. Wissen wir was über Petra Vlhová? Wird sie starten?
Also so viel ich weiß, hat die ja erst im Dezember dieses Comeback okay. Im Auge. Ja, das war so mein letzter Stand.
Also wird's, ja. Dann wird's da noch ein bisschen dauern. Mhm. Und ja, freue mich drauf. Also gerade Slalom ist so natürlich auch mit deutscher Brille bissle, aber immer cool. Sind sehr dynamische Rennen immer. Wir haben super viele Athletinnen und Athleten bei beiden Geschlechtern, die da inzwischen um den Sieg mitfahren können. Bin auf Michaela Schifrin gespannt nach diesem verkorksten zweiten Durchgang in Sölden. Das war so ja in der Dimension sehr, sehr selten bei ihr gesehen haben in ihrer Karriere, dass trotz aller Vorbereitung toll, fühle mich super, wunderbar, alles gut. Und dann kommt so ein Ergebnis bei rum. Und da wird sie jetzt schon auch sagen, hey, will ich in Levi das Ganze schon in eine andere Richtung drehen, aber geschenkt wird dir da mit Sicherheit nichts. Und viele interessante Fragen, Personalien mit dabei. Also hab Bock auf die Rennen und genau gerade dieses Herrenrennen, so lange dort nicht mehr gewesen, finde ich gut. Und genau, dann, bevor wir unsere Rentiernamen veröffentlichen, um Gurgel gab es so ein bisschen Gerüchte. Der ÖSV hat jetzt aber gesagt, dass die Rennen eigentlich nicht in Gefahr sein sollten. Wir haben noch keine positive Schneekontrolle. Die kam für Sölden relativ früh, die kam für Levi auch relativ früh, schon letzte Woche. Da ist es noch nicht, nur zu 100% sehe ich's noch nicht. Also mal diese Gerüchte kommen ja irgendwo her. Aber sie sagen, die Beschneiungsanlage ist so gut und so modern, dass wirklich jetzt auch kalte, zwei, drei, vier kalte Nächte ausreichen würden, um die nötige Schneemenge zu produzieren.
Sölden wäre, glaube ich. Die wird es geben, ja. Also
die wird's das geben.
Wird es geben. Es hat natürlich, ja, die Piste hat natürlich blöd ausgeschaut, weißes Band quasi auch in Gurgel bei der Weltcup-Piste. Aber ja, also das wird klappen. Es ist deutlich kühler als die letzten Wochen.
Ja, wir gehen hier auch in Rosenheim, was ja am Alpenrand ist und dann immer noch kälter ist, als wenn du wirklich reingehst in die Alpen. Wärmer, bei uns natürlich wärmer ist. Selbst wir gehen in den Minusbereich in zwei Tagen in der Nacht. Also wenn es hier schon -2 Grad wird, dann soll es doch da im Endeffekt noch mehr anziehen. Aber ich will mich jetzt nicht zum Meteorologen aufspielen. Das bin ich genauso wenig wie Reifenwechsler und das Medizinstudium ist auch noch nicht beendet. Genau. Zweite News noch. Team-Event bei der Weltmeisterschaft in Saalbach.
Also, gibt's da News, ja?
Ja, also ein Eröffnungstag und Team-Event fällt jetzt auf einen Tag. Es ist der 4. Am 4. Februar findet die Eröffnungsfeier und das Team-Event im Parallelformat statt.
Genau, ja. Mhm.
Ja, und perspektivisch heißt es jetzt von der FIS, das haben die Kollegen vom Blick aus der Schweiz haben da die Recherche gemacht, das will ich jetzt nicht auf meine, unsere Fahnen hier schreiben, sondern die haben da wirklich tief nachgeschaut und dann gibt es da klare Bestrebungen, dass man Parallelrennen bis 2030 perspektivisch wieder öfter im Programm haben will, weil es olympisch werden soll. Es ist 2026 nicht olympisch, aber da arbeitet man drauf hin. Und man erhofft sich jetzt natürlich durch dieses Team-Event gleich zur Eröffnung in Saalbach einen gewissen Push, damit diese Disziplin auch wieder in die Gänge kommt. So, und mir ist dann ein interessanter Gedanke. Magst du Memes? Natürlich, ja. Du hast ja für uns schon welche gemacht. Du kennst ja jetzt für alle Simpsons-Fans, Barney Gumble wird aus Moos Taverne rausgeschmissen. Ja. Steht er doch wieder da drinnen in der Taverne. Ja. Mo denkt so, alles erledigt. Ja, dann ist er doch wieder da. Und das sind für mich die Parallelen.
Die Parallelen, ja, sehr gut. Schönes Bild, ja, gefällt mir.
Schön, oder?
Okay, also dieses eine Rennen gleich bei der Eröffnung bei der WM in Saalbach soll also dann alle so vom Hocker hauen, dass 2030 automatisch wieder auch Einzelparallelrennen im Programm sind bei Olympia. Okay, sehr gut. Guter Plan, ja. Passt. Okay, schauen wir uns an. Ja, es gibt ja extra einen Hang, den man, wenn ich jetzt sagt, zurechtgeschnitzt, ist das natürlich wieder falsch, den man organisiert hat in Lech, ja. Da gibt es ja extra für Parallelrennen, ja. Genau. Aber ja, super. Okay, schauen wir uns an. Wir schauen sowieso alles. ja, alles, was gefahren wird, schauen wir uns an. Okay, na gut. Aber in Levi ist es noch nicht so weit. Da fahren wir einen ganz normalen Slalom, nicht parallel.
Genau, gut. Also, jeder von uns hat sich drei Namen überlegt für eine mögliche Rentieradoption. So, ich habe Lukas Broten, Linus Strasser und natürlich Henry Christoffersen, was ich nicht nehmen. Und du hast Manuel Feller, du hast Marcel Hirscher und du hast Loic Meyer.
Ja, so. Genau. Mhm.
Gut, magst du beginnen, lieber Lukas? Du darfst mit Manuel Feller anfangen. Was ist deine Idee, wie würde Manuel Feller sein Rentier nennen?
Ich habe meinen inneren Manuel Feller kanalisiert und habe lange drüber. Es ist ja wirklich sensationell, dass ich mir echt zu viele Stunden Recherche über Rentiere in Levi gemacht habe. Also ich habe zwei Vorschläge. Das eine wäre Usain, um seine Liebe zu Jamaika Ausdruck zu verleihen. Gut. Ja, vielleicht ist es das, worauf er gehen würde. Und das zweite, um sich endgültig nochmal über sich selbst ein bisschen lustig zu machen, hätte ich in Memoriam dieses legendären Rennens in Flachau, das er gewonnen hat, wo er zuerst gesagt hat, das ist eine Märchenwiese und dann hat er dort gewonnen, würde ich fast vorschlagen, er würde sein Rentier Märchenwesen nennen. Märchenwesen ist zwar ein bisschen ein sperriger Name, aber es wäre endgültig ein, wenn er das gewinnt in Levi, dann... Ich traue es ihm zu, dass er so viel Selbsthumor hat, dass es vielleicht dann noch macht. Aber ja, das sind meine zwei Vorschläge, Usain oder Märchenwesen für Manuel Feller.
Gefällt mir gut, gefällt ja. mir gut.
Sehr gut.
Okay, ich würde Lukas Braten jetzt mal machen. Ja? Also Samba, Brasilien, Pinheiro, wo er jetzt auch drauf besteht, das muss sein. Dann muss natürlich etwas Brasilianisches sein. Und Rodolfo. Angelehnt an Rudolf, the Red-Nosed Reindeer, ist das die portugiesische Version von Rudolf ist Rodolfo.
Ja.
Alternativ könnte ich mir auch vorstellen, er überlegt sich einen Schmäh mit seinem Kumpel Atle Lee McGrath.
Okay.
Und dann heißt das Ding Atlinho, so wie Ronaldinho, nur Atlinho.
Das ist
sowas in diese Richtung überlegt.
Ah, das wären
so meine Ansätze. Also er wird irgendeinen brasilianischen Schmäh reinbringen, weil er promotet ihn, er trägt ihn natürlich raus in die Welt und deswegen wird es da irgendwas in diese Richtung gehen. Ich muss allerdings auch sagen, und ich glaube, das müssen wir beide eingestehen, keiner von uns kann in den Kopf von Sport blicken. Das ist unmöglich.
Ja.
Also wenn da ein Treffer dabei sein sollte, dann beende ich hier, dann kann ich aufhören. Dann ist alles erreicht. Also, das sind die Tipps, aber sie werden natürlich grandios falsch sein, sollte er dieses Rennen gewinnen. Gut, machen wir weiter. Machen wir Loic Meillard zuerst. Machen wir den Spannungsbogen ein bisschen hoch.
Richtig. Ja, also Loic Meillard, wenn der tatsächlich starten könnte in Levi, und wenn er es dann wirklich gewinnt, dann hoffe ich doch, dass er das Rentier nach einem der zwei Wirbel benennt, an denen er gerade zu kiefeln hat. Also entweder heißt das Rentier dann L5 oder es heißt S1. Je nachdem, was sein Lieblingswirbel ist von den Zweien. Ja, das wäre mein Vorschlag für Loic Meillard.
Gut, super. Finde ich gut, gehe ich mit. Linus Strasser wird was ganz Klassisches machen. Was bodenständig, traditionell bayerisches, das Ding heißt dann Sepp.
Sepp, okay.
Ja.
Ja, stimmt. Es ist eigentlich, ich habe auch ein bisschen überlegt und mir ist nichts eingefallen zum Strasser, aber ja, eigentlich.
Oder?
Es macht Sinn. Manchmal sind die simplen Ideen die besten, ja. Vielleicht würde sich das auch denken, ja. Na gut.
Absolut.
Okay.
Marcel Hirscher.
Da gibt es ja schon drei. Also da habe ich jetzt nachgeschaut, der Pferdl ist der erste gewesen, der Leo ist der Bruder, also der Bruder heißt Leon und er hat ihn Leo, das Rentier Leo genannt, quasi in Anlehnung an seinen Bruder und das dritte Rentier heißt noch immer Mr. Snow, ja, also das haben wir bis jetzt schon und ich habe nachgeschaut, wie heißen eigentlich die Rentiere von Santa Claus auf Niederländisch und sie heißen alle gleich wie im Englischen und eigentlich auch im Deutschen, nur einen Unterschied gibt's für Blitzen, der heißt auf Niederländisch Bliksem. Ja, Bliksem, also vielleicht ist es das, aber ich glaube gar nicht, dass er so weit gehen wird. Ich glaube vielmehr, er nennt sein Rentier, sollte er gewinnen, Run Deer. Ist das gut?
Das ist...
Run Deer. Ja.
Also zum ersten Mal Applaus hier auf Live on Air. Das ist Run Deer ist natürlich sensationell.
Ja.
Also,
ich hoffe jetzt, seitdem mir das eingefallen ist, hoffe ich sehr, dass er gewinnt.
Also Run Deer ist großartig.
Run Deer,
super.
Wäre ihnen zuzutrauen, ja. Naja.
Bin schwer begeistert. Dann Henry Christoffersen. Also ich gehe jetzt, das ist jetzt eher so Wunschdenken, ja, des inoffiziellen Christoffersen-Fanclubs ohne Absprache. Ich will, dass Henrik Christoffersen sein Rentier Henrik Christoffersen nennt.
Oh, es wird irgendwie passt es auch so gut.
Es wäre doch fantastisch, oder?
Ja.
Henrik, wie nennst du dein Rentier? Henrik Christoffersen.
Ja, ja.
Oder?
Ja, ich sehe deinen Gedanken. Ja? Ja. Sehr gut. Ja. Ich habe mir auch Gedanken gemacht zum Henrik. Weil er ja den Marcel beim ersten Sieg dann schon nachgemacht hat. Also noch einmal, Hirscher gewinnt und nicht den Pferdl. Christoffersen gewinnt und nicht den Lars. Jetzt glaube ich, weil der Hirscher ja Leo genommen hat, für den Bruder quasi. Henrik Christoffersen hat auch einen Bruder, der heißt Magnus. Und damit man den leicht abändert, ich glaube, er nennt ihn Magnum. Also ich glaube, wenn der Christoffersen gewinnt, dann nennt er sein Rentier Magnum und sagt, ja, in Anlehnung an meinen Bruder. Ja,
also das Rentier zwischen uns beiden, Lukas, hast definitiv du gewonnen.
Ja, ja,
sehr gut. Sensationell, wirklich gut.
Ja. Gefällt mir.
Ja, unheimlich gut. Jetzt meine Frage an dich. Haben wir denn irgendjemanden vergessen? Kommt der Rentier, der neue Rentiervater überhaupt aus diesen sechs, die wir jetzt genannt haben?
Ja, also ich habe ja nachgeschaut, die FIS hat ja jetzt einen WhatsApp-Kanal, ja, und da gibt es halt ein paar Infos und ein paar Social-Media-Postings, teilen sie dort. Und sie fragen, gibt auch eine Umfrage, wer den Slalom in Levi gewinnen wird, und zwar 2 Wochen vor dem Rennen schon haben sie das gestartet. Und also geht's nach dem FIS, nach der FIS-Umfrage im WhatsApp-Chat, dann gewinnt Lukas Brauten haushoch, also mit Rekordvorsprung, glaube ich, diesen Slalom. Manuel Feller wird Zweiter. Loic Méard ist Dritter, obwohl wir noch nicht wissen, dass er starten kann. Und dann, ja, Christoffersen auf 4, Strasser auf 5. Und dann sehe ich schon meinen Tipp, nämlich, genau, das ist Clément Noël. Ja, tut mir nicht vergessen auf den, der wirklich blitzschnell fahren kann. Es dann sich manchmal noch überlegt, ob er es ins Ziel bringt oder nicht. Und jetzt wird sehr billig und sehr tief, aber Noël, wissen wir ja, wir sprechen ja beide fließend Französisch, heißt Weihnachten. Und deswegen wird das Rentier Ostern heißen. Also ich gehe davon aus, dass er Pack. Oder Pack sagt man. Pack ist Ostern. Also ich glaube, wenn Noël gewinnt, dann nennt er das Rentier Pack.
Oh, okay, cool. Ja. Also Clément Noël ist dein Tipp. Ah, ich habe irgendwie so ein Timon Haugan, Adlerly McGrath, irgendwas wird passieren, was wir gerade so nicht auf dem Zettel haben. Ist so ein bisschen mein Gefühl.
Ja, ich habe Angst, wenn Steen Olsen, wenn McGrath, wenn
Steen Haugan, Olsen,
ja, wenn einer von denen gewinnt, dass die dem Tier einen Namen geben, der irre lustig ist, ich es aber nicht verstehe, weil ich irgendwie schon zu alt bin oder weil die einen anderen Humor haben. Und dann die Gefahr sehe ich bei denen, bei den jungen Norwegern ganz klar, dass das irgendein Schmäh ist, der in ihrer Zielgruppe, sage ich jetzt fast schon, irrsinnig gut ankommt. Und ja, ich aber erstmal recherchieren muss. Ich sehe mich schon blöd googeln, was kann das heißen? Die Gefahr besteht, glaube ich. Ja.
Wem sagst du das, mein Lieber? Wem sagst du das?
Ich will noch ein Honorable Mention machen für Michaela Schifrin, die hat ja, glaube ich, 7 Rentiere mittlerweile. Und das erste Rentier hat sie Rudolf genannt. Das war, wahrscheinlich ist sie da voll schnell nach dem Rennen gefragt worden und sie war halt noch, weiß nicht, 19 Jahre alt, schätze ich jetzt mal, und dann so, ja, wie willst du dein Rentier nennen? Naja, Rudolf, oder? Wie sonst? Ja? Und dann so im Nachhinein, wahrscheinlich ist sie dann gekommen, also eigentlich, ich hätte mir schon ein bisschen mehr was überlegen können, ja. Aber es gibt dann Rudolf noch in Levi. Hoffentlich gibt es ihn noch. Ja.
Da waren wir beide schon kreativer heute, würde ich
ja,
mal sagen.
Ja, ich glaube auch, ja.
Super. Okay, dann sind wir bereit. Cool. Erster Slalom der Saison. Ja. Ich freue mich drauf. Wird richtig gut. Und schauen wir es uns an. Und hey, vielleicht hat ja einer von uns den Sieger getroffen und wenn wir da noch das Rentier treffen würden, dann haben wir alles erreicht. Aber gut, schauen wir es uns an.
Vielleicht hören ja die Betroffenen sogar uns zur Inspiration und denken sich, hey, das nehmen wir gleich. Run Deer hoffe ich noch immer. Na. Ja, Samstag, Sonntag, jeweils 10 Uhr, 13 Uhr, die Durchgänge, genau. Samstag die Frauen, Sonntag die Männer und
Lasst euch da auch nicht irritieren. Auf der FIS-Seite steht 11 Uhr, 14 Uhr. Das ist aber die lokale Zeit.
Die Ortszeit.
Und bei uns in Deutschland, Österreich, der Schweiz, um 10 Uhr.
Sehr gut. Passt, wir schauen uns das an und wir melden uns dann nächste Woche mit einer ausgehenden Analyse, was die Rentiernamen betrifft. Vielleicht reden wir auch ein bisschen über die Rennen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Bis bald. Servus.